Das sind die Liedhaber. Mit Pat und Ash.
Hallo Ash.
Hi Pat.
Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Liedhabern. In meinem erweiterten Freundeskreis, nenne ich das jetzt mal, hat sich immer wieder vermehrt ChatGPT logischerweise etabliert.
Mhm.
Das ist ja per se erstmal nichts Schlimmes. Ich nutze das auch.
Ja. Für was genau?
Um mir vielleicht was runterzuschreiben. Also wenn ich irgendwie Texte brauche oder Texte selbst schreiben müsste, Ich würde sagen, ich kann das ganz gut, aber ich lasse mich ganz gerne von ChatGPT ein bisschen leiten. Ich mache nie ein Copy-Paste, aber vielleicht für Synonyme, für Inhalte oder für Ausdrucksweisen benutze ich ganz gerne ChatGPT, wenn ich Texte brauche, die ich online verwende. Ich kenne auch Freunde, die nutzen das für banale Sachen, würde ich sagen. Das sind Sachen wie: Welche WhatsApp-Nachricht soll ich dir schreiben?
Okay.
Also zum Beispiel, er schreibt mir, keine Ahnung, etwas wie, der will heute mit mir was essen gehen. ChatGPT, wie sage ich auf eine höfliche Weise nein?
Mhm.
Sowas zum Beispiel. Und was ich eigentlich sagen wollte, in meinem erweiterten Freundeskreis, hat sich ChatGPT für diese Leute so ein bisschen ein Therapeut ergeben.
Mhm. Okay.
Bedeutet also, die benutzen ChatGPT tatsächlich inzwischen auf eine Art therapeutische Art und Weise. Die teilen ChatGPT, deren meistens ist Liebeskummer, irgendwelche Probleme in Sachen Beziehung, und wollen von ChatGPT eine gewisse Lösung haben und bauen tatsächlich eine Beziehung zu dieser KI auf.
Boah.
Und da bin ich auch schon so, puh. Also künstliche Intelligenz hin oder her,
ja.
Aber will ich in ChatGPT einen Therapeuten sehen?
Ja, das ist natürlich. Ich meine, wir gehen ja gerne den einfachsten Weg oder den Weg mit dem geringsten Widerstand. Und sich jetzt wirklich in Therapie zu begeben, das ist ja ein Riesenschritt. Aber dann zu sagen, ich schreibe das vielleicht mal hier schon rein und eventuell habe ich ja schon meine Antwort dazu, ist halt der einfache Weg anscheinend.
Mein Eindruck ist, dass es wirklich etwas ist, wo die Leute einen Erfolg auch drin sehen. Ob das jetzt Erfolg ist oder nicht, sei mal dahingestellt.
Mhm.
Aber die sehen dort drin auch einen positiven Effekt. Letztendlich sage ich, wenn es dir was bringt, mein Gott, dann ist halt so. Aber es muss ja vielleicht nicht mal eine therapeutische Beziehung sein. Es gibt auch Leute, von denen ich gelesen habe, die entwickeln auch ich nenne es mal eine romantische Beziehung.
Okay.
Also genau, die verlieben sich dann irgendwie in ChatGPT,
ja.
Weil er einen auch irgendwie persönlich oder emotional irgendwie berührt.
Ja.
Ich könnte natürlich argumentieren, ja, ist ja schön, wenn diese KI dir gut tut. Bro, am Ende ist eine KI.
Ist das gesund?
Ist das gesund, genau. Ich will jetzt auch nicht die Moralkeule schwingen.
Ja.
Ich finde es einfach sehr interessant, wo dieses Thema KI einfach hingeht.
Mhm.
Ich meine, es gibt unzählige Podcasts, Blogs, Themen, Videos. Filme, die sich hier mit KI und der Zukunft beschäftigen.
Mhm.
Und wir reißen es jetzt hier nur ganz kurz mal an. Ja, will ich ChatGPT als meinen Therapeuten haben?
Ja, ich meine, ich habe mal einen Film dazu gesehen, der heißt Her mit Joaquin Phoenix. Ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast. Da geht es auch um so ein KI-System, Operating System, was eigentlich dazu dienen soll, deine Welt zu vereinfachen. Ne?
Das ist ja der Sinn von Technologie.
Das ist der Sinn davon. Aber dadurch, es entwickelt sich da auch so eine Art Liebesbeziehung, weil es bei ihm auch, ich sag mal, im physischen Sinne jetzt auch nicht so richtig geklappt hat und sowas, ne? Der kam aus einer Scheidung und hatte dann irgendwie das Ventil einfach mit dieser Stimme im Kopf. Also es war wirklich eine Stimme, wie wenn du telefonieren würdest. Das ist wahrscheinlich nochmal eine Stufe drüber, aber es geht in dieselbe Richtung. Man wusste es, okay, es ist ein KI-System, aber mit einer weiblichen Stimme, okay. Und ich meine, auch ChatGPT kann ja auch so ein bisschen einfühlsamer schreiben. Es schreibt ja nicht unbedingt wie so ein normaler Text, sondern manchmal auch mit Smileys und habe ich dir jetzt damit geholfen, dieses Du und so weiter und so fort. Klar, mache ich dir gerne. Das schafft ja, also ich sehe schon irgendwie, dass es eine persönliche Bindung, schon krass, aber wahrscheinlich ist es ja so, dann irgendwie doch schafft und du das Gefühl hast, okay, hier ist jemand, und es fühlt sich menschlich an und ich schaffe eine Beziehung dazu.
Ich spiele ganz gerne mal das ein oder andere Spiel. Und es gibt ein Spiel, es geht so ein bisschen in die Richtung. Das benennt sich Detroit Become Human. Keine Werbung jetzt hier, aber ultra geiles Spiel. Und da gibt es in dem Spiel, das sind sogenannte Androiden.
Ja.
Also sehen menschlich aus, sind aber KI gesteuert, durch eine Technologie gesteuert und sollen uns im Alltag helfen. Und da gibt es verschiedene Figuren im Spiel. Die eine zum Beispiel ist so ein Hausmädchen. Einer ist ein Polizist zum Beispiel, die dann sozusagen den echten, also den menschlichen Polizisten unterstützen. Und du siehst dann zum Beispiel beim Hausmädchen, ich spoiler mal kurz das Spiel, der Papa des Hausmädchen, der missbraucht das Hausmädchen und auf einmal macht es bei der KI plupp und will dann durch moralisch entwickelte Werte eingreifen, weil es sieht, dass das nicht richtig
nicht
ist,
was
der Papa mit dem kleinen Mädchen antut. Oder der Polizist merkt dann irgendwie, dass es im Verbrechen auch schwierige moralische Entscheidungen zu fällen gibt. Und dadurch entwickelt das KI ein eigenes, ich nenne es mal emotionales System. Aber sind das gleich mit Emotionen verbunden? Was ich damit sagen will, wenn jetzt ChatGPT sagt, hey, ich mag dich, heißt es denn wirklich, dass ChatGPT dich mag? Oder befolgt es einem Algorithmus, der sagt, guck mal hier, so macht man verbal einen Ausdruck von dem Emotionen, heißt aber nicht gleich, dass ChatGPT Emotionen empfindet.
Das ist das halt, ne? Aber interessantes Thema, wirklich. Interessantes Thema. So wie auch unsere heutige Folge. Denn wir beschäftigen uns heute mal auch mal wieder ein bisschen übergeordnet. Also kein Album-Review als solches. Aber wir bewegen uns im Hip-Hop, weil Hip-Hop natürlich auch immer viel Gesprächsstoff sorgt, ne, oder hat. Und auch viele kontroverse Dinge. Und darum soll es heute mal gehen, denn wir sprechen heute über das Thema Gewalt und Drogen im Hip-Hop. Ich meine, wenn man das jetzt erstmal so hört, ja, gut, Gewalt und Drogen im Hip-Hop, das gehört irgendwie dazu. Also es ist ein gängiges Thema einfach. Die Frage ist halt nur, ist das jetzt schon too much? Also wird das einfach nur verherrlicht und richtet das eher mehr Schaden an? Oder sagt man, nee, das ist ein gängiges Medium, das gehört einfach dazu, weil wir thematisieren einfach das, was ist, und daran sollte man auch nicht rütteln. Dafür gibt es natürlich auch viele Beispiele dafür und dagegen. Und wir wollen heute so ein bisschen versuchen zu gucken, okay, was sind denn die Vor- und Nachteile? Aber gibt es denn dazu auch eine übergeordnete Lösung?
Ich versuche mal direkt den Dumm zu spielen.
Ja.
Ich habe hier direkt ein paar Fragen.
Okay.
Ich habe gar keine Ahnung von Hip-Hop.
Du hast keine Ahnung.
Ich habe gar keine Ahnung von Hip-Hop.
Ja.
Warum ist Gewalt oder Drogenkonsum oder manchmal sehe ich da die bösen Gangster-Rapper in Videos, die auch irgendwie das weibliche Geschlecht so ein bisschen dezimieren. Das finde ich ja auch nicht so schön.
Ist auch ein Thema.
Warum ist das im Hip-Hop so präsent, aber in anderen Genres? Warum ist es da nicht so ein großes Thema? Weil anscheinend verbindet man diese Themen, wie du sie gerade erwähnt hast, vor allem mit dem Genre Hip-Hop.
Grundsätzlich ist ja Hip-Hop erstmal entstanden aus einer Revolution. Ich sag's mal ganz, ganz groß ausgedrückt. Es gibt natürlich Missstände, gerade im amerikanischen Raum, bezüglich Rassismus, polizeiliche Gewalt, grundsätzlich einfach auch, wie die schwarze Kultur in Amerika einfach lebt, also wie sie sozialisiert ist, einfach auch von der Geschichte her. Also ich meine, das schwarze Amerika hat eine große, große und wichtige Historie und vor allem, wenn man in die Vergangenheit guckt, keine schöne. Ne? Das führt jetzt ein bisschen weit, also wir könnten jetzt hier über Sklaverei sprechen, ne? Aber wenn man sich jetzt auch vor allem gerade mal so die 60er anschaut, wo auch die Bürgerrechtsbewegung sehr, sehr groß war, sehr aktiv war und man da schon gesehen hat, okay, es gibt eine Bewegung, die lehnt sich einfach auch gegen das System auf und das kann in einem Teil friedlich sein, aber auch gewaltsam. Also es gab viele Stränge und auch viele Meinungen dazu, wie man das angehen sollte. Aber egal, also du hast jetzt hier Bürgerrechtsbewegung, du hast Aktivisten, dementsprechend dann auch kulturell in Kunstform später ein Hip-Hop, der sozial kritisch ist, der benennt, was tagtäglich einfach die Realität ist. Wir reden jetzt hier von Polizeigewalt, von Rassismus, von Drogenkonsum, von Drogenmissbrauch, das sind einfach auch Themen, die sind ja allgegenwärtig gewesen. Also guck nur nach New York und du merkst schon, okay, in gewissen Vierteln, in gewissen Orten in New York ist das einfach gang und gäbe. Es ist dann natürlich auch dann wichtig für Hip-Hop zu sagen, okay, ich benenne hier einfach das, worum es hier einfach auch geht, was die Realität ist. Also Gewalt gegenüber Schwarzen ist halt immer da gewesen.
Also du meinst, es wird lediglich ein Problem benannt?
Zumindest war es am Anfang so. Also Hip-Hop ist so entstanden. Und dementsprechend, meines Erachtens, auch legitim dann.
Was meinst du mit legitim?
NWA zum Beispiel. NWA, vielleicht vorher Public Enemy, das waren so die ersten zwei Gruppen, die wirklich benannt haben, okay, wir haben ein Problem hier. Wir haben ein Problem mit dem weißen Amerika, mit der Polizeigewalt. Generell einfach die Art, wie wir leben, wo wir leben, das ist nicht einfach nur dessen geschuldet, dass, keine Ahnung, Schwarze einfach Pech haben oder sowas, ja, und wir nicht wollen oder so, sondern das hat ja ein System dahinter. Und das müssen wir hier mal kurz benennen. Und schön und gut, wenn, ja, Polizei Freund und Helfer ist, aber ich weiß nicht, ob er mein Freund und Helfer ist.
Darum geht es ja auch in F the Police. Es geht nicht darum, ey, die doofen Polizisten, sondern primär geht es in dem Song um die Polizeigewalt, die vor allem schwarze Bevölkerung erleben müssen.
Müssen, genau. Und dann ist natürlich die Frage, okay, wie gehe ich denn jetzt damit um? Also, ja, beuge ich mich dem oder sage ich, nee, ich muss mich dagegen auflehnen? Und was heißt dann auch auflehnen am Ende? Heißt das dann nur mit Worten? Fragezeichen?
Die Frage ist halt, ich bin kein Kulturwissenschaftler, aber ich bin jetzt ein junger schwarzer Amerikaner in den 90ern, Mitte 90ern von mir aus, Ende 90ern, und ich höre das jetzt. Und ich höre jetzt den Ruf zur Revolution, den Ruf, mich dem Establishment zu stellen, mal anzukämpfen, dass wir auch mal vielleicht die Polizei mal bekämpfen sollten. Mhm. Was auch immer jetzt das Wort bekämpfen bedeutet.
Das ist halt natürlich die Frage.
Und ist das dann legitim, dass ich dann vielleicht auch proaktiv werde und auch gewalttätig werde? Meine Frage ist also, da müssen wir jetzt gleich mal statistisch gucken, gibt es eine Kausalität zwischen dem Aufstieg des Hip-Hops und dem Anstieg von Gewalt, vielleicht von schwarzen Jugendlichen oder von der schwarzen Bevölkerung innerhalb der 90er und 2000er?
Die Frage wird sehr, sehr häufig gestellt und auch, also alle 10 Jahre eigentlich immer neu. Also wir hatten es schon, wie gesagt, bei NWA das erste Mal, da wurde sich wirklich die Frage gestellt, okay, richten diese Gruppen vielleicht nicht mehr Schaden an, als dass man hier irgendwie, ja, Empowerment hier einfach hervorbringt. Dann bei Tupac hast du es auch schon gehabt. Später 50 Cent, teilweise auch schon bei Kendrick mittlerweile. So der Song Alright zum Beispiel ist ein wirklich sehr, sehr gutes Beispiel dafür, weil es wirklich innerhalb der schwarzen Bevölkerung war das so, okay, das ist unser Song gewesen, das ist Kultur, das ist die Auflehnung, die wir uns wünschen und einfach, ja, unser Anthem irgendwo. Auf der anderen Seite wurde natürlich auch dieser Song gerade deswegen thematisiert. Also ich erinnere mich auch, ich meine, er hat es ja auch dann in seinem nächsten Album Damn auch thematisiert, direkt, ich glaube in seinem ersten Intro direkt, dass er hat einen Ausschnitt aus einer Diskussionsrunde genommen, wo eben natürlich auch hier vorzeitlich, ne, weiße Menschen sich darüber aufgeregt haben, dass dieser Song so populär ist und ob er nicht eher mehr Schaden anrichtet als Rassismus selbst zum Beispiel. Also die Frage wurde da auch schon gestellt. Ich würde sagen, nein. Ich sage, auf keinen Fall ist das so. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es wirklich eine Kausalität gibt, also mit mehr Hip-Hop oder mehr Gewalt innerhalb der Kunst vom Hip-Hop gleich mehr Gewalt auf den Straßen. Also ich sage dazu nein. Aber die Frage kann man natürlich aufmachen.
Ja, um mal kurz reinzugrätschen. Ich habe mal gelesen, das ist jetzt hier gefährliches Halbwissen und ohne seriöse Quellenangabe, dass, ich glaube, ein Psychologe war das mal, der gesagt hat, der sich mit Hip-Hop beschäftigt, dass es eine Scheinkausalität ist. Bedeutet also, er sieht nicht die Kausalität zwischen Hip-Hop und einer erhöhten Gewaltbereitschaft, sondern Musik würde das lediglich kanalisieren. Die Gewaltbereitschaft war schon vor der Musik da. Mhm. Aber die Frage ist halt, ob trotzdem vielleicht ein Song oder die Musik oder gewisse lyrische Aspekte den Tropfen zum Überlaufen bringen. Bedeutet also, vielleicht habe ich eine gewisse Aggressivität, Gewaltbereitschaft oder so in schon mir inne und bin auch vielleicht irgendwie ready, wenn es hart auf hart kommt, mal über die Stränge zu schlagen. Und dann höre ich mir diesen Song an von A, B, C, D, F, was auch immer.
Ist dann so der Zünder dann,
der, ne? Zünder dann, der löst dann den Trigger aus. Okay, morgen marschiere ich auf die Straße. Ja, ich meine, diese Thematik gibt es auch mit anderen Sachen. Immer mit Ballerspielen zum Beispiel.
Zum Beispiel, ja, klar.
Also, ist mit einem erhöhten Ballerspielaufkommen irgendwie, sind jetzt mehr Schusswaffen irgendwie im Umlauf und mehr Amokläufer und sowas. Ja, ich habe ja schon am Anfang gesagt, also ich bin großer Fan von Computerspielen und sowas. Ja. Ich sehe das nämlich auch nicht so.
Weil du hast wahrscheinlich auch solche Spiele mal gespielt.
Ja, ist mir das. Und meistens habe ich immer das Gefühl, die Leute, die darüber reden, die haben es selbst nie gespielt. Okay. Und auch die Leute, die über Hip-Hop reden und irgendwelche kulturellen, gesellschaftlichen irgendwie Meinungen dazu bilden, die haben die Musik wahrscheinlich auch noch nie gehört. Aber das ist jetzt einfach mal so aus dem Stegreif geschossen. Ja. Kann ja sein, dass ich mich auch täusche.
Also, wenn es darum geht, die Wahrheit auszusprechen, dann. Also du darfst es nicht verbieten.
Du sagst jetzt, darfst es nicht verbieten, bedeutet also dieses Thema Meinungsfreiheit.
Ja.
Aber jetzt gibt es so einen Punkt, irgendwann vielleicht ist doch die Meinungsfreiheit an eine gewisse Grenze gestoßen. Wir leben es auch hier im Jahr 2025. Zum Beispiel Twitter steht gerade in so einem Prozess. Elon Musk hat ja, also X heißt es ja heute, übernommen. Und da geht es ja viel darum, dass es zensurfrei ist. Also Elon Musk hat so ein bisschen den Anspruch an X oder Twitter, dass man alles sagen kann, was man will. Weil das war davor ein bisschen strenger geregelt. Aber die Frage ist, wo grenzt das jetzt an sein Limit? Weil sowas wie pornografische Sachen zum Beispiel oder, keine Ahnung, Missbrauch an Kulturen, Gruppen, Minderjährigen vielleicht auch, das sollte meines Erachtens schon zensiert werden zu einem gewissen Grad.
Gebe ich dir recht.
Und sie ist immer die Frage, wo stößt Meinungsfreiheit, was zum Beispiel auch hier in Deutschland eines der obersten Güter ist,
oh ja.
an seine Grenzen?
Ich kann es ja nicht sagen, aber also wir können ja mal ein paar Beispiele rauspicken. Also zum Beispiel, also eins meiner Favorite-Alben ever ist Ready to Die von Biggie. So. Und da sind 17 Songs drauf. Und er erzählt natürlich schon von seiner Vergangenheit, wie er aufgewachsen ist, was er erlebt hat. Ich meine, er hat auch selber mit Drogenmissbrauch zu tun gehabt. Ja, okay, es ist seine Realität. Ich meine, über was soll er sonst halt rappen? Und es muss auch nicht heißen, dass er das wirklich schön findet. Die Thematik hatten wir auch schon bei Jay-Z gehabt. Aber bei Biggie dachte ich mir manchmal schon, also da waren schon Songs dabei, wo ich mir denke, also der Typ ist auch schon krank, der ist schon durch. Also so die Art und Weise, wie er Gewalt beschreibt zum Beispiel, das ist dann, das klingt schon cool, und irgendwie
das,
schon.
Aber das ist ja der Punkt.
Ist es notwendig, ist die Frage. Also
seine Story zu erzählen, seine autobiografische Story in Musik zu packen, ist ja eine Sache.
Genau.
Aber das zu verherrlichen, ist ja nochmal auf einem anderen Papier.
Richtig.
Also ich könnte ja auch erzählen irgendwie, mein Fahrrad wurde geklaut.
Genau.
Das heißt aber nicht, dass ich das jetzt so beschreiben muss, dass alle jetzt auch Fahrräder klauen müssen.
Ich glaube, und mir geht es ja ums Verherrlichen. Also ist Verherrlichung, brauchen wir das im Hip-Hop?
Und das ist ja der Punkt, also wir müssen ja auch ein bisschen in der Zeit wandern.
Ja.
Wir sind jetzt schon bei Biggie, wir sind schon in den 90ern. Wenn ich heute, da kommen wir auch gleich hin, in die 2000er, 2020er gucke, je doller, desto besser.
Ja, okay.
Also bedeutet, du musst ja auch irgendwie gerade im Hip-Hop ein bisschen Stärke beweisen. Ich bin hier der Größte, in Anführungszeichen. Der größte Gangster zeichnet sich durch den größten Akteneintrag an. Vielleicht das größte Maß an Gewalt. Vielleicht die größte Gang, die meisten Freunde. Also vielleicht so eine Respektfrage.
Ja.
Weil, wenn ich jetzt sage, mir wurde mein Fahrrad geklaut und dafür habe ich zwei Fahrräder auch geklaut, wie hört sich das an im Vergleich zu einem Typen, der irgendwie ein paar Leute erschossen hat? Okay. Ja, genau, du lachst jetzt. Du lachst jetzt.
Ja.
Heißt es jetzt, aber ich bin weniger cool als er? Und dadurch, dass es so verherrlicht wurde, hat man natürlich auch ein gewisses Ranking geschaffen, weil Gangster da sind, dann durch 50 Cent zum Beispiel, von dem man gedacht hat, der wurde erschossen und der wird auch erschießen.
Der wird auch erschießen.
Und das war cool.
Was ist dann da noch Kunst? Oder ist Kunst dann doch zu bedrohlich, zu gefährlich?
Aber zeichnet sich die Kunst des Hip-Hops dadurch aus, einfach den Dicken zu machen?
Ja, nicht immer.
Genau, also, aber anscheinend ja doch zu einem gewissen Grad.
Zum gewissen Grad auf jeden Fall.
Weil also Kendrick ist ja nicht so weit oben, weil er den Dicksten macht.
Nee.
Oder Drake von mir aus.
Ja, der sowieso nicht.
Also wer auch immer da oben jetzt im Regal schwimmt.
Ja.
Das sind ja nicht die Leute, die ganz weit oben sind, weil sie jetzt die Gewaltverherrlichung en masse machen.
Ja, das stimmt. Das stimmt schon. Also ist wahrscheinlich, du hast es ja auch schon angesprochen, hat sich natürlich auch gewandelt. Ne? Und auch historisch im Hip-Hop gibt es ja auch viele Beispiele, die gerade auch innerhalb der Kultur dagegen angekämpft haben. Also du hattest jetzt ein NWA, okay, mit F the Police und so weiter und so fort. Und das war schon Hardcore-Gangster-Hip-Hop mit Gewalt, mit allem. Also es war schon crazy, ne? Jetzt sind wir in den Anfang 90er Jahre und da gibt es natürlich auch Gegenbewegungen wie De La Soul zum Beispiel, die gesagt haben, also wirklich aktiv gesagt haben, boah, also Gewaltverherrlichung oder generell Thema Gewalt im Hip-Hop, das ist nicht so unser Ding. Und ich weiß auch nicht genau, ob das zielführend so ist, weil Hip-Hop soll doch einfach etwas sein, was ja vereint, was Spaß macht, was cool ist. Und was einfach ein Hoffnungsträger ist. Und auch hier, ne, Tribe Called Quest, auch diese Gruppe hat gesagt, ey, es ist doch cool, wenn wir einfach eine Art Hip-Hop machen, die einfach leicht ist. Die du hören kannst und sagen kannst, die inspiriert mich einfach. Die tut keinem weh. Wir können auch über gewisse Missstände reden, aber auf eine andere Art und Weise. Also innerhalb des Hip-Hops gab es sehr, sehr viele Gruppen, die dann gesagt haben, okay, also das, was Dr. Dre macht, was Wu-Tang macht, was alle anderen machen, das ist mir ein bisschen zu viel. Ich möchte hier einfach zum Nachdenken anregen. Und meiner Meinung nach hat sich das eigentlich auch immer dann am Ende wirklich so durchgesetzt. Also Gangster-Rap gibt es immer irgendwie und wird auch häufig, ja, also es wird sehr, sehr gerne auch konsumiert und hat auch ihre Erfolge, auch zahlentechnisch. Aber es zeigt natürlich auch, und jetzt auch Kendrick zum Beispiel. Kendrick ist ja schon ein Künstler, der auch viel Gewalt erlebt hat, der das auch anspricht. Aber er reflektiert das ja einfach auch anders. Also Good Kid, Mad City ist ja voll mit Gewalt. Aber es ist ja trotzdem etwas, was sich zum Nachdenken anregt und auch irgendwo Hoffnung schafft. Also wenn ich wirklich an Sing About Me denke und die Gewalt, die da erlebt wird von so vielen Personen, so viele Personen erleben einfach ein wirklich schlimmes Leid, aber trotzdem schafft es ein Künstler wie Kendrick dann in diesem Song einfach auch Menschen, die das erleben, eine Stimme zu geben und sich verstanden zu fühlen, ohne zu sagen, ihr müsst jetzt auch irgendwie zur Waffe greifen oder der größte Gangster werden.
Puh, ich glaube, das sehe ich ein bisschen anders.
Warum?
Weil so wie du das gerade beschrieben hast, ist, es gibt immer Gewaltaspekte im Hip-Hop, aber die friedliche Lösung hat sich immer durchgesetzt. Leute erzählen darüber, aber die guten Anführungszeichen, die sind eigentlich die an der Spitze stehen. Und das sehe ich nicht so. Also man muss auch, pass auf, das ist ein ultra krass Thema.
Wirklich.
Wir sind keine Pädagogen, Kulturwissenschaftler oder gesellschaftliche Soziologen. Wir sind wahrscheinlich viel zu doof für dieses
Thema. Das ist also ins Blaue hinein.
Genau, wir sind noch viel zu doof für dieses Thema. Alles gut. Aber mein Eindruck ist, das, was du bei Kendrick zum Beispiel beschreibst, das ist so ein bisschen, also du hast jetzt Good Kid erwähnt, ganz klar autobiografisch. Ja. Er erzählt, was ihm passiert ist.
Ja.
Er verherrlicht das auch gar nicht.
Richtig.
Das ist nochmal was ganz anderes. Das meine ich was. Biggie erzählt, was ihm passiert ist.
Ja, der ist krank.
Also und er sagt dann so. Und es gibt so ein paar Leute, gerade so in diesem weniger deepen, sage ich jetzt mal, Hip-Hop, also nicht in diesem Conscious Rap zum Beispiel, die machen dann hier Bang, Bang, Boom, Boom und so, weißt du? Und das hat diesen verherrlichen Aspekt. Genau. So, ich habe hier zwei Knarren, da drei Knarren, mein Kofferraum ist voller Drogen.
Also wenn du schon Westside Gun heißt.
So, weißt du? Und die B auf meinem Rücksitz, die hilft mir auch noch dabei. Und ich würde sagen, das ist eher die... Also ich will nicht sagen, der Mainstream.
Es knallt halt mehr, ne?
Es knallt halt mehr. Und das ist auch nochmal interessant, auch vielleicht, man muss ja auch die Entwicklung sehen, letztendlich ist es ja auch inzwischen ein ultra krasses Business.
Ja,
klar. Und was ich vorhin erwähnt habe, es muss sich dementsprechend verkaufen, es muss für die breite Masse zugänglich sein und anscheinend, warum aus irgendeinem Grund, ist es so, dass sich der banale Knalleffekt häufig besser verkauft. Wenn ich ein bisschen eine Bum, 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 Klatsch, Klatsch, Klatsch mache und das auch irgendwie noch vielleicht noch visuell darstelle, ein bisschen nackte Haut mache und da fliegen dann die Fetzen, dort fliegen die Fetzen. Das zeigt ja schon irgendwie eine gewisse, was ich vorhin gemeint habe, Verherrlichung, aber auch diesen Respekt, so dieses seinen eigenen Stellenwert in diesem Dschungel von Hip-Hop zu verdeutlichen. Deswegen, ich weiß nicht, ob das so ist, wie du gerade gesagt hast, dass sich das Gute oder in Anführungszeichen der Conscious Rap so durchsetzt. Auch Tribe Called Quest, das ist ja, würde ich mal sagen...
Eine Nische, würdest du sagen.
Eine Nische, ich würde das eher als eine Nische beschreiben.
Ja, ja, ja. Also ich,
ja, genau, ja.
Ich weiß, was du meinst.
Sorry, dass ich mal reingrieche, aber... Ich würde sagen, vielleicht jetzt in den 2020ern ist vielleicht der Gewaltaspekt nicht mehr so präsent, aber Drogen.
Ja,
okay. Also ist wenn, ich ein Hip-Hop, wenn ich in Hip-Hop reingucke, ist ja auch teilweise legal inzwischen. Das geht ja in die ähnliche Richtung, wo ich mir denke, ich glaube eher, das nicht ganz so legale Zeug ist sehr viel präsenter als, ja, ich spreche mal die Drogen an. Aber das gute Gewissen der Menschen wird schon daran appelliert werden, dass sie Drogen gar nicht nehmen sollen, sondern ich habe das nur erlebt, ich musste als Kind viel Drogen verkaufen und auch rauchen. Mhm. Und heute sollte man das aber nicht so machen. Das denkt keiner, wenn er die Songs hört.
Nee, das stimmt auch. Ich finde auch, gerade jetzt, wenn wir rübergehen zu dem Thema Drogen, das ist, glaube ich, also meiner Meinung nach nochmal eine andere Hausnummer sogar, weil früher... Zur Snoop Dogg-Zeit. Snoop Dogg ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Mit seinem Gin and Juice und sowas, ne? Und der seine Keulen da raucht und so. Das ist auch nicht schön. Aber das hatte irgendwie, meiner Meinung nach jetzt, so einen leichten Dulli-Spaßfaktor gefühlt.
Der hat sich auch selbst nicht so ernst genommen.
Der hat sich auch selbst nicht genommen bis heute. Aber neben ihm jetzt mal einen Mac Miller dahingestellt. Ne, ein Mac Miller, der wirklich ein echtes Problem mit Drogen hatte. Ja, und ich sage natürlich auch hatte, weil er ist natürlich auch verstorben dadurch. Ich meine, wenn man sich seine Alben anguckt, aber auch speziell Swimming, gerade da ist einfach diese Abwärtsspirale seiner selbst mit Konsum von Drogen auch, das ist ja so präsent und es ist so... Es ist so krass dargestellt, weil er wirklich sagt, es geht, und hier geht's auch nicht um ein paar Keulen, die er raucht, sondern um wirklich hardcore-medikamentöse Stoffe. Also.
Aber die Funktion von Drogen hat sich ja, wie du schon gesagt hast, komplett verändert. Also ein Snoop Dogg, der braucht das so ein bisschen, um runterzukommen.
Genau.
Damit es ihm gut geht.
So.
Das ist auch heute, glaube ich, ein bisschen präsenter.
Ja.
Bei vielen Leuten, die Drogen nehmen, die behaupten von sich, ich brauche das vielleicht auch zum gut einschlafen und so weiter und so fort.
Okay.
Es gibt aber dann auch diesen schmalen Grat, weil es ist ein sehr, sehr schmaler Grat zwischen diesen Leuten und den Leuten wie zum Beispiel ein Mac Miller, die ganz klar mentale Probleme haben und die eine depressive Ader und noch mehr vielleicht auch suizidal gefährdet sind zum Beispiel. Die brauchen Drogen, um vielleicht gewisse Symptome zu bekämpfen. Also die Funktion von Drogen hat ja da nochmal einen ganz anderen Stellenwert.
Total.
Am Anfang Snoop Dogg, locker, lässig und der wirkt dann auch irgendwie cool, der ist gut drauf, lacht, ein bisschen high und so weiter und so fort. Das verbindet man mit Drogen bei Snoop Dogg. Wenn ich aber jetzt an viele Leute hier zum Beispiel denke, an Mac Miller, schwierig. Schwieriges Thema, sehr, sehr ernstes schwierig. Thema, sehr seriöses Thema.
Ja.
Und vielleicht, wenn ich nochmal einen weitergehe, wenn ich an Travis Scott und die Truppe zum Beispiel denke, ich bin mir nicht sicher, ob die immer diesen Spagat bekommen. Weil ich glaube, die Idee ist eigentlich, so ein bisschen in Trance zu verfallen, ein bisschen die Atmosphäre auf ja, verschiedene Arten von Stoffen, wie du sie genannt hast, irgendwie zu bekommen. Aber eigentlich vielleicht die Funktion eher wie bei einem Snoop Dogg. Also locker, lässig, ein Rauchen, Atmosphäre genießen, Musik einfach nur durch mich hindurch dröhnen lassen.
Mhm.
Aber es ist, glaube ich, ultra schwierig. Und ich bin da auch kein Drogenexperte, den Spagat zu bekommen zu, ey, ich genieße jetzt gerade nur, weil ich eine Keule geraucht habe, oder ich verfalle in einen Drogensumpf, weil ich irgendwie Probleme abseits der Musik habe und ich brauche die Drogen, damit ich das irgendwie bekämpfen und sozusagen stilllegen kann.
Hm, yes, genau, hat ja eine ganze, du kommst von was ganz anderem.
Genau, das ist einfach nur Symptombekämpfung, aber es löst das Problem nicht.
Ja, ja. Aber ist natürlich auch jetzt die Frage, also ist das gut, dass man das irgendwie thematisiert, verherrlicht, dass es es einfach gibt im Hip-Hop, in der Musik? Zu sagen, hier, keine Ahnung, ich sag's mal ganz platt, wirklich ausgedrückt, mir geht's hier nicht gut und ich schmeiß hier jetzt mal meine Codeintabletten. Ja, bin hier in meinem Sumpf. Punkt. Das ist jetzt der Song. Ja, okay.
Ich meine, das klingt so doof, aber es gibt genauso Songs. Es gibt ja genauso Songs.
Wirklich, ja, ist so. Ist wirklich genug. Und natürlich ist es eine Sache, wenn du einen Rapper dann hast, der auch das thematisiert oder seine Geschichte thematisiert und du das dann auch hörst und dir denkst, boah, krass, was dieser Typ erlebt hat. Oder aber, du bist jetzt auch ein junger Kerl, keine Ahnung, Anfang 20, weiß ich nicht, was in deinem Leben abgeht. Und dann hörst du diese Sachen und denkst dir so, ja, vielleicht fühle ich mich der Person einfach verbunden, weil ich glaube, sie versteht, was ich gerade durchmache. Also, ich meine, man kann ja auch einen Frank Ocean dazu nehmen. Ein The Weeknd, ach du Scheiße. Ne? Also, wir sind hier noch nicht mal im Hip-Hop selbst. Aber es gibt ja so viele Beispiele dafür, wo man sich schon die Frage stellen muss, okay, inwieweit ist das einfach noch gut und für wen? Aber ich meine, du kannst es ja nicht kontrollieren. Am Ende ist die Musik draußen. Du verarbeitest vielleicht nur dein Erlebnis. Verpackst es in Musik, was ja okay ist, was auch interessant ist. Aber wie geht's dann weiter?
Aber würdest du sagen, ein Frank Ocean oder ein The Weeknd verherrlichen das?
Nee, eben nicht.
Wobei bei Frank Ocean manchmal ist es...
ist auch schmaler gerade.
Genau, manchmal. Er sagt ja schon manchmal, es hilft ihm.
Es hilft ihm.
Es hilft ihm, einen gewissen Zustand zu erreichen. Und ich würde vielleicht mal auf das Thema Verantwortung eingehen.
Das wollte ich auch gerade wirklich fragen. Ist so ein Künstler dann auch verantwortlich dafür, was anderen Leuten passiert, wenn es diese Kausalität gibt?
Also mal ganz salopp sagen wir, ich bin jetzt irgendwie eine Person des öffentlichen Lebens.
Genau.
Musiker, Schauspieler, Profisportler, was auch immer. Und ich sag, guck mal hier, ich mache gerne Bang, Bang, Bang zu Hause.
Mhm.
Auch, ist ja auch vielleicht auch alles erlaubt.
Mhm.
Und habe aber Millionen von Fans. Und einer von diesen Leuten macht dann auch Bang, Bang, Bang. Was auch immer das jetzt bedeutet.
Und sagt, vielleicht auch noch überspitzt, wegen ihm habe ich Bang, Bang, Bang gemacht.
Genau. Und hat damit vielen Leuten geschadet. Muss ich dann als Person des öffentlichen Lebens eine Schulter tragen? Schwierige Frage, sehr schwierige Frage.
Schwierige Frage. Ich würde sie pauschal jetzt erstmal mit Nein beantworten.
Ich würde es auch mit Nein beantworten, aber ich würde mir wahrscheinlich schon irgendwie denken, hätte ich es besser machen können? Oder hätte ich das irgendwo vielleicht auch verhindern können?
Mhm.
Ich meine, du musst dir nicht die Verantwortung für alle Menschen auf dieser Welt auf die Schulter nehmen.
Ja.
Aber ich denke mir, irgendwo, irgendwie schon hast du vielleicht eine gewisse Cleverness nötig, wie du dich einfach verhältst und auch nach außen hinträgst. Ich kenne es aus dem Profisport, wenn dann zum Beispiel Fußballer oder andere Sportler sich zu politischen Dingen äußern müssen. Und wenn sie nichts dazu sagen, sind sie gleich anti dieser Haltung.
Mhm.
Also keine Ahnung, wenn ich jetzt, sagen wir, ich bin Profisportler, was sagen sie zu der Linken? Wenn ich dann nichts zu denen sage, bin ich gleich rechts.
Ja.
Oder was sagen sie zu den Rechten? Wenn ich nichts zu denen sage, bin ich gleich links und umgekehrt. Das ist halt sehr polarisierend und du willst ja auch irgendwie als Person des öffentlichen Lebens nichts falsch machen. Weil der Shitstorm ist ja riesig sonst.
Safe, ja.
Und ich glaube, es ist echt nicht einfach, weil du findest ja immer irgendjemanden, dem es nicht passt. Es gibt ja irgendwie keine Grauzonen, in denen man sich bewegen kann oder darf. Man muss ja immer ganz klar Farbe bekennen. Und deswegen finde ich es einfach schwierig als Person des öffentlichen Lebens. Und ich glaube, das wäre für mich, sage ich immer, der größte Aspekt, warum ich nicht berühmt sein wollen würde. Mhm. Auf so einem Niveau, weil ich glaube, du wirst einfach dem gesellschaftlichen Druck irgendwann erliegen. Gerade in diesen Zeiten von Social Media, wo jeder Schritt von dir begutachtet wird. Egal, was du machst, du machst ja immer irgendetwas falsch und trittst immer irgendeiner Gruppe auf die Füße. Deswegen würde ich zu einem gewissen Grad schon sagen, nein, du hast nicht die Verantwortung für Dinge, die passieren. Mhm. Aber so ein gewisses hypothetisches Denkvermögen kann man sich schon an den Tag legen. Weil man ganz kann man sich ja auch nicht wundern, wenn seine Fans alle auf die Straße rennen und dann irgendwie Bang, Bang, Bang machen, wenn ich sage, Bang, Bang, Bang ist cool.
Nee, also ich gehe schon mit dir, weil du kannst ja nicht für jeden auch denken. Ne? Wenn wir nochmal im Hip-Hop bleiben mit der gewaltverherrlichten Musik, ob sie verherrlicht ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber du kannst ja nicht kontrollieren, wer das dann auch hört und was er da auch damit macht. Weil ich jetzt zum Beispiel, also ich bin einer, ich konnte sowas ja auch immer differenzieren. Ich wusste auch, nicht jeder, der das irgendwie jetzt gerade rappt, der hat das auch mal gemacht. Also manche sind ja da wirklich auch ein bisschen ja, auf Schauspielniveau unterwegs, sag ich mal. Ja.
Aber ich glaube, da fängt es schon an. Das könnte ich alle abstrahieren.
Genau, und das ist die Frage, aber, und das kannst du ja auch nicht kontrollieren, bist du jetzt aber schuld, also musst du darauf Acht geben? I don't know.
Also zu gewissen Grad würde ich sagen, nein. Wenn ich jetzt sage, irgendwie, ich mache einen Backflip vom Hochhaus und dann macht wer einen wirklichen Backflip vom Hochhaus. Ich glaube, das ist nicht deine Schuld. Aber es gibt irgendwelche Leute, die würden sagen, das ist safe deine Schuld.
Safe deine Schuld.
Das ist 100% deine Schuld. Wegen dir hat mein Kollege Backflip vom Hochhaus gemacht und ist nicht mehr da. Ich glaube, diese Verantwortung hast du nicht. Mich würde es aber vielleicht interessieren, ab wann muss man gucken, was man sagt. Also ich glaube, es gibt auch im Hip-Hop irgendwie eine Grenze. Ich hatte vorhin zum Beispiel Sachen wie Pornografie erwähnt.
Ja.
Oder vielleicht auch was, ne, Minderjährigen. Wir hatten das ja schon ein paar Mal hier, die Diddys und die R. Kellys und sowas, ne? Mhm. Ich glaube, das kann und darfst du, glaube ich, nicht erwähnen im Hip-Hop.
Age Ender war so ein Number. Es gab ein Album dazu.
Ja, aber das ist ja.
Ja. Oh ja,
ja, okay. Touché. Ja, ja, okay, gebe ich dir. Aber ja. Aber ich verstehe es, was ich sage.
Ich verstehe, also ich glaube, es ist aber Einzelfall. Sagen wir mal Einzelfall.
Es muss irgendeine Grenze geben. Wo okay. Die Grenze ist, darüber kann man auch mal diskutieren, aber ich glaube, es muss eine Grenze geben.
Ja.
Manche sagen, die fängt schon, keine Ahnung, bei rassistischen Sachen an. Hip-Hop kriegt auch so ein bisschen Aufschwung, was antisemitische Sachen betrifft und so. Da momentan gibt es auch viele Äußerungen, die waren vielleicht früher auch Tabus. Mhm. Also Tabus shiften sich ja auch ein bisschen mit der Zeit. Ne? Also das F-Wort ist jetzt irgendwie auch gang und gäbe.
Ja.
Genau. Das N-Wort auch. Ja, also Tabus shiften sich. Ich glaube, es muss aber trotzdem in diesem künstlerischen Aspekt, in dem auch viele Sachen erlaubt sind, trotzdem ein paar verbotene Dinge geben.
Aber wer regelt das dann?
Genau, das ist halt die Frage. Wer regelt das dann? Und es wird immer Leute geben, die diese Grenzen überschreiten werden. Und die Frage ist, was passiert mit diesen Grenzübertretern? Hm.
Ja, aber ich meine, also wie populär sind denn, also wenn diese wirklichen Grenzübertreter, ich meine, wie populär sind die?
Ich weiß nicht, wenn ein Kanye West jetzt sagt zum Beispiel,
ja.
Wenn er jetzt antisemitische Aussagen macht, dem passiert nichts.
Dem passiert nichts, aber was macht das mit seiner Musik? Also
gehört wird sie anscheinend ja trotzdem.
Ja, aber vielleicht nicht in dem, also so populär war ja jetzt Bully ja auch nicht wirklich. Okay, da gibt's vielleicht ein paar Dullis, die dann sagen, okay, keine Ahnung.
Das ist es.
Genau, Doppel-H. Ne? Das gab ja, glaube ich, einen Titel dazu. Sowas, ja, Doppel-H. Okay, aber das hat ja dann tatsächlich nicht die breite Masse erreicht. Weil einfach auch.
Ich meine, bei ihm hat es auch andere Gründe nochmal.
Auch andere
keine Gründe. Streaming-Plattform und sowas. Also.
Ja. Also meine Frage ist, regelt der Markt das irgendwie dann doch irgendwie selbst?
Aber die Frage ist, ist es eine Sache, die der Markt regeln muss? Also zum Beispiel jetzt X oder Twitter, wenn ich da jetzt pornografische Sachen hochladen würde.
Ja.
Da gibt es auch ein paar Leute, die würden sich auch mich angucken.
Ja, das stimmt. So. Stimmt.
Und das macht es aber nicht besser.
Hast du recht.
Also nur weil es dann weniger oder mehr machen.
Ja.
Das heißt nicht, dass dadurch erlaubt oder weniger erlaubt ist.
Ja, verstehe.
Aber die Frage ist, im Hip-Hop, wer ist diese Instanz, die das erlaubt? Bei uns zum Beispiel, wir haben das Gesetz. Ich darf zum Beispiel jetzt keine pornografischen Sachen vielleicht irgendwo hochladen oder veröffentlichen, weil dann wäre das das Gesetz. Aber im Hip-Hop ist es ja eine Grauzone irgendwie auch mit dem Gesetz.
Ja, ich meine, es gibt ja dieses Warnzeichen auf jedem Album, ne? Also Parental
Advisory.
Advisory, genau. Ob es das reicht?
Macht es genau. Also da steht jetzt FSK 18 drauf. Super.
Strong Language.
Ja, Strong Language, genau.
Ja, super, genau. Content ab 18.
Interessiert
ich das? Bin 18.
So.
Ja, okay. Ich persönlich, ne? Ich mag Conscious Rap, wirklich. Mag ich sehr, sehr gerne. Aber ja, irgendwie ist Biggie mein, keine Ahnung, Top-3-Album. Also genauso wie ich aber auch Actionfilme mag oder so. Weiß nicht, ob man es damit vergleichen kann, aber...
Also Actionfilme würde ich so ein bisschen in die Kategorie Ballerspiele sehen.
Ja.
Also wenn ich da jetzt irgendeinen Schauspieler, wenn ich da John Wick sehe, der da irgendwie da durchmetzelt, dann gehe ich eigentlich nicht raus und mache das auch so. Also ich schlage nicht die Brücke, weil John Wick das macht, mache ich das auch so.
Mhm.
Und als Keanu Reeves muss ich mich dann auch nicht schlecht fühlen, wenn jemand denkt, er sei John Wick. Und macht dann auch hier draußen, keine Ahnung.
Aber wie ist es denn dann im Hip-Hop?
Und also ähnlich beim Ballerspielen, ja, würde ich das auch nicht denken. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie eine Gaming-Firma bin und du spielst irgendeinen Soldat, der jetzt irgendwie hier ne, sich durchs Feld irgendwie schießt, dann sage ich jetzt nicht... Der Nächste, der das auch macht, macht das, weil er dieses Ballerspiel gespielt hat. Ballerspiel ist auch so ein komischer Ausdruck, aber egal. Und bei Hip-Hop ist aber so ein bisschen, wie du schon gesagt hast, es hätte nochmal einen gesellschaftlichen und kulturellen Hintergrund, der nochmal ein ganz anderer ist als ein Film. Also du willst ja auch häufig, glaube ich, nochmal als Künstler etwas anderes nach außen darstellen.
Mhm, ja.
John Wick geht ja auch nicht irgendwo hin und lässt sich auf einer Bühne abfeiern.
Das stimmt, ja.
So, der macht der Film
ist halt da. Und
der Film ist da, genau. Wird auf dem roten Teppich nochmal ausgerollt und von mir aus kriegt er nochmal ein paar Preise dafür. Aber da nimmt er jetzt keine Leute in 50.000 Stadien mit.
Mhm. Es gibt ja auch nicht die Person John Wick, die dann irgendwie rumläuft.
Die ist fiktiv.
Sagt, ich bin John Wick.
So. Genau. Die geht's bestimmt da irgendwo raus.
So, hallo, ich bin John Wick.
Die geht's bestimmt da irgendwo.
Oh, du weißt, was ich meine.
Ja. Aber bei Musik, bei Musik kannst du ja aber trotzdem sagen, ich spiele nur eine Persona.
Kannst du? Ja, kannst du auch. Also ich glaube nicht, dass Wu-Tang sich jetzt irgendwie als Shaolin-Kämpfer sehen. Und keine Ahnung.
Ja, ich glaube, wir werden daraus nicht schlau. Ich glaube, wir finden auch keine Lösung hier. Also es gibt zahlreiche Beiträge, Doktorarbeiten und was weiß ich, was für Leute sich darüber noch Gedanken gemacht haben. Ich finde es aber spannend, mal darüber zu reden, weil es doch eine nicht ganz irrelevante Komponente im Hip-Hop ist.
Total.
Und ich würde sagen, es ist tatsächlich eine eher dominierende Komponente. Gerade, ich würde sagen, jetzt sind es Drogen.
Ja,
jetzt würde ich auch Drogen sagen. Vor allem. Gewalt vielleicht nicht mehr auf diesem starken Niveau.
Also so 50-Cent-Niveau nicht mehr so, würde ich sagen.
Ja, nee, so
50... Die Westside Guns und so, okay. Benny the Butchers, okay.
Ja, also ich meine, die gibt's immer noch.
Die gibt's immer noch,
die
genau.
Die gibt's immer noch.
Das will ich damit sagen. Pusha T gibt's ja auch irgendwie immer noch.
Genau. Also Hip-Hop auch vom Sound hat sich ja verwandelt.
Ja,
und ja, ich glaube, dieses Atmosphärische, die Travis Scott, die Playboy Cardis jetzt, ich glaube, die dominieren gerade so ein bisschen die lyrische Komponente.
Die haben andere Themen.
Genau, die haben andere Themen und diese Themen sind unter anderem Drogen.
Ja, ja.
Und ich glaube, das ist gerade das größere Thema im Hip-Hop.
Also müssen wir eigentlich den Schwenk zu Drogen machen nochmal. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es hat nicht was mit Verherrlichung zu tun unbedingt. Aber mir fällt halt wirklich sehr häufig Mac Miller einfach ein. Er hat ja nichts verherrlicht. Aber trotzdem kann ich mir gut vorstellen, dass du dich einfach mit dieser Musik dann auch verbunden fühlst und sagst, ja, ich fühle mich hier verstanden. Und dann war es das auch.
Aber du fühlst dich verstanden. Du denkst ja nicht, wenn ich Mac Miller höre, ich will jetzt auch Drogen nehmen, oder?
Ja, boah, weiß ich nicht, ob ich das verneinen würde. So einfach.
Also wenn da jemand kommt, der auch ein bisschen mental etwas labiler ist, der Beziehung, hat die gleichen Probleme wie ich. Der hat es so und so geregelt. Ich versuche das auch so.
Es kann schon den einen oder anderen geben. Ja. Glaube ich schon.
Ja, ich würde es auch nicht ausschließen.
Aber ja, schwieriges Thema. Weil wie gesagt, es ist allgegenwärtig, beide Sachen. Und ja, man hört das einfach, man hinterfragt das einfach nicht. Ne? Es gibt schon Songs, wo ich mir denke, mittlerweile, das kam aber auch mit dem Alter, das ist also witzigerweise, also ich kann verstehen, wenn jetzt, wenn du Papa bist oder Mutter und du sagst, oh, ich weiß nicht, ob Hip-Hop so das Medium ist, was du als Kind konsumieren solltest. Ich kann das mittlerweile ein bisschen verstehen, irgendwie.
Mach das Fass doch mal auf. Also was meinst du genau? Wenn du, dein Kind, deine ja, Tochter oder dein Sohn.
Genau.
Du kommst jetzt in deren Kinderzimmer.
Und du hast jetzt, genau. Und mit Gewalt ist hier auch nicht nur Gewalt gegenüber, weiß ich nicht, Polizei oder sonst, oder als Gangster, aber auch Gewalt gegen Frauen zum Beispiel. Und du hörst das, ne? Und das wird irgendwie auf eine Art und Weise normalisiert. Wenn ich mich da hineinversetzen würde.
Wir spielen das Szenario. Du kommst in das Kinderzimmer deines Sohnes rein.
So.
So, der ist, was, 15, 16 Jahre?
So.
Und der hört jetzt in voller
Lautstärke. FDB. So.
So. Würdest du dir sagen, mach mal aus? Oder würdest du sagen, du, ich hoffe, du verstehst nicht, was da erzählt wird. Wenn du es verstehst, wir müssen nochmal reden.
Ja, wahrscheinlich Zweiteres. Ja, also, ich glaube, einfach zu sagen, mach aus, ohne Kontext,
mach aus,
ohne Begründung, ist nicht die Lösung. Das glaube ich nicht. Also wirklich so in einen Kontext setzen.
Zu verstehen, was der Sohn da hört.
Genau, denke ich. Aber einfach stehen lassen.
Am Ende willst du mitviben.
Ja, wahrscheinlich.
Oh, mach mal lauter.
Ja, witzigerweise, also ich krieg diese Gedanken so ein bisschen. Ich meine, ich habe ja eine jüngere Schwester. Mittlerweile ist sie auch eine erwachsene Frau. Aber sie ist mit zwei Brüdern aufgewachsen zum Beispiel. Und gerade da, als, ich sag mal, junger Kerl, als junger Dulli, der wirklich nichts hinterfragt, der konsumiert das dann einfach und die Schwester dann einfach auch mit. Weil, wie gesagt, du wächst mit zwei Brüdern auf und dann war's das erstmal. Und später so ein bisschen, habe ich auch so ein bisschen das Feedback einfach bekommen. Ist schon krass, wie leicht und einfach man sowas konsumiert. Und das ist halt einfach da und normal. Und ab da musste ich mir auch schon die Frage stellen, okay, ja, es stimmt eigentlich. Also man hat das einen einfach laufen lassen und
nicht darüber nachgedacht.
Wirklich nicht darüber nachgedacht. Es ist halt sehr interessant für mich einfach auch, wie sich gewisse Songs einfach auch ändern mit dem Alter. Weil wie gesagt, ich höre die Musik von Dr. Dre anders mittlerweile als früher. Obwohl es dasselbe ist.
Man wird reifer.
Aber man wird reifer. Es schafft eine andere Art Perspektive. Und in meinem Kopf denke ich mir manchmal, okay, ich glaube, jetzt verstehe ich diesen Song einfach anders. Ich verstehe die Person einfach anders.
Ich glaube, das hast du gut gesagt. Man kriegt einfach eine neue Perspektive inzwischen mit dem Alter, mit der mentalen Reife, mit der eigenen emotionalen Reife und kann gewisse Dinge in den Kontext setzen. Und wir werden auch keine Lösung für dieses Problem in dieser Folge finden. Aber wie du schon gesagt hast, es regt zum Denken an. Es bringt einen neuen Blickwinkel. Und ich glaube, das war auch irgendwo das Ziel in dieser Folge. Vielleicht konnten wir es schaffen, dass ihr, die jetzt hier gerade zuhören, bei eurem nächsten Song mal darüber nachdenkt, was ihr gerade hört. Oder falls ihr auch Kinder habt, mal schaut.
Ja, bestimmt.
Wenn die jetzt gerade das oder jenes hören, ob ihr zum Sohn oder zur Tochter mal geht und sagt, weißt du eigentlich, was du da hörst? Und ich hoffe, du bist dir dessen bewusst, worum es da geht. Also vielleicht kommen wir einfach im Bewusstsein für dieses ganze Thema hier in dieser Folge aufbringen. Und ich würde sagen, damit lassen wir es auch erstmal bei.
Also wieder mal keine Lösung.
Wie es immer so bei uns ist. Viel geredet für nichts.
Ja, wirklich.
Gut, dann haben wir es auch schon wieder geschafft. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Wenn euch das Ganze gefallen haben sollte, abonniert diesen Kanal doch. Wir sind auf den üblichen Plattformen zu finden, Spotify, Apple Podcasts, Deezer etc. Gerne schreibt uns auch eine Nachricht. An @dieliebhaber sind wir bei Instagram zu finden oder dieliebhaber@gmail.com könnt ihr uns jederzeit eine E-Mail schreiben. Wir sehen uns schon wieder nächste Woche.
Ja, ich freue mich. Mal gucken, was für ein neues kontroverses Thema wie wir wieder mal aus dem Hut ziehen. Aber wie gesagt, mir macht das sehr, sehr viel Spaß.
Ja. Wir lassen uns überraschen.
Genau.
Und auch ihr lasst euch überraschen. Deswegen schaltet doch nächste Woche ein. Wir wünschen euch an dieser Stelle demnach einen wundervoll entspannten Tag. Bis zur nächsten Folge. Ciao und bis dann.
Bis dann.
Das war eine Folge von Die Liedhaber. Präsentiert von Pat und Ash.